Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Dass wir in einer Krise des Kapitalismus leben, das hat sich ja zur Genüge herumgesprochen. Nur was daraus werden soll, das weiß man noch nicht. Natürlich geht auch in einer Krise der Kapitalismus weiter wie gehabt. Doch die Maßstäbe sind jetzt schon etwas verschoben. Es ist vieles einfach nur verrückt, zum Beispiel die Abwrackprämie, die Oppel- und Quelle-Bürgschaft und die Hoffnung auf die Gemeinfürsorge der Banken beim Umgang mit dem Leitzins. Der Staat will wieder etwas in Gang bringen, was das Kapital längst aufgebraucht hat und auch weiterhin aufbrauchen wird. Keine Bank hat ihre Zinsen deutlich gesenkt, nachdem der Leitzins, also der Zins für die Geldbeschaffung bei der Nationalbank, runtergegangen ist. Und jeder weiß, dass die Automobilkrise mit der Abwrackprämie nur um 1 bis 2 Jahre verschoben und zugleich verschärft wurde. Aber alles starrt gebannt auf den großen Wurf einer Besserung, die aus den sogenannten Rettungspaketen entstehen soll. Noch nie waren Politiker so offen verwirrt und noch nie haben sie sich in kurzer Zeit so krass widersprochen. Da ist wirklich etwas an sein Ende gelangt. Nichts bessert sich wirklich. Weiterhin fällt das Bruttosozialprodukt von Jahr zu Jahr, weil der Export nicht mehr den Absturz der Binnenmärkte ausgleichen kann. Die Prognosen für den Haushalt und besonders für den Sozialhaushalt sind denkbar schlecht, aber die Schuldenaufnahme für die Wirtschaft scheint gar kein Problem mehr im Bewusstsein der Staatsvertreter zu sein. Darf ja auch nicht. Immerhin hat sich das Geschäft der Banken indes weiter ausgeweitet denn je. Ihre Profite haben sich erheblich vergrößert, weil sie sich am niedrigen Leitzins wunderbar bereichern können. Ist ja auch klar, man muss ja vorsorgen. Nach wie vor fließen die Kredite nicht in die Arbeit, sondern in den Kapitalmarkt. Ist alles wie gehabt. Und die Defizite zahlt ja eh der Steuerzahler. Er ist der alleinige Risikoträger, erstmal für die nächsten 20 Jahre, in denen alles auf Aufschwung spekuliert ist. Ja, und dann? Na, irgendwann wird er ja dann da sein, der Gute. Die Verwirrungen haben System. Das Kapital kann nicht an seinen Platz in den Betrieben zurückkehren, weil es die Betriebswirtschaften im nötigen Umfang gar nicht mehr gibt, die ihre Erträge durch Produktion erwirtschaftet. Arbeit lohnt sich für viele Betriebe nicht mehr, groteskerweise gerade, weil sie zu billig geworden ist, weil die Produktivität zu stark angewachsen ist, allein seit 1970 um das Dreifache. Es fehlt der Absatz auch auf Dauer, denn die Produktivität wird ja nicht zurückgehen, die Arbeit immer weniger werden, aber durch Arbeit entsteht ja erst Kapital. Und wenn es nicht entsteht, dann nützen auch die Geldeinkünfte aus Rechtstiteln nicht weiter. Wo Miete allgemein nicht mehr bezahlt werden kann, da werden auch keine Wohnungen mehr vermietbar sein oder die Miete wird das Kapital reduzieren. Das war vor der Krise schon so und das bleibt es auch und während ihr und danach. Wir sollten uns also auf einiges gefasst machen. Indes verschieben sich die Pole des Kapitals weltweit. Die USA verlieren ihre Führungsrolle und die ehemaligen Drittweltländer Indien und China drängen weit vor. Es sind die Länder, deren Kapital noch real haushalten muss, weil es dort noch um wirkliches Wirtschaftswachstum geht. Um Nutzung der Produktivität für das Kapital. Dort entwickelt sich Kapitalismus noch aus einer Ausbeutungsrate heraus, die in den ehemals wirtschaftsstarken Ländern nicht mehr möglich ist, weil hier die Absatzkrisen dagegen stehen. Und dort gibt es die Krisen nicht, soweit sie ihre Billigprodukte nach hier verschleudern können. Der Kapitalismus ist weltweit grotesk geworden. Neue transnationale Konzerne, die ihr Kapital aus Erdöl und Hungerlohn und Kriegswirtschaft in Saudi-Arabien, Indien oder China gewonnen haben, kaufen inzwischen Gelände in Europa auf und bedienen hier die Vergnügungsindustrie. Hier bestimmt die Erlebnissucht, die Eventkultur, das Geschäft, während anderswo sich nur noch Armut ausbreitet oder neu entstehen kann.
Wenn ich den Armen zu essen gebe, dann nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum die Armen kein Essen haben, nennen sie mich einen Kommunisten. Domhelder Camara, Brasilien. Die Millionen, die Schatten wohnen.
aber man lässt uns nicht.
LoRa München auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Aber der Spaß oder nicht?
Armut ist das Problem von immer mehr Menschen, während Geld sich in immer weniger Händen anhäuft und der Gesellschaft entzogen wird. Von daher entsteht Stagnation, gesellschaftliche Entfremdung, Naturzerstörung, Überfluss auf der einen Seite und Überdruss auf der anderen. Aber dennoch ist Kapitalismus im Wesentlichen nicht einfach das Problem der Ungerechtigkeit, dass die einen zu viel und die anderen zu wenig haben, sondern vor allem die Tücke, dass die einen sich nur dadurch bereichern, dass sie die Not der Selbsterhaltung der anderen ausnutzen und beständig produzieren und vertiefen. Die Not der Selbsterhaltung der Menschen beruht nur darauf, dass sie von ihrem wirklichen gesellschaftlichen Zusammenhang, von ihrer Lebensproduktion getrennt existieren und durch ihren Lohn nur die Lebensmittel erstehen können, die zu ihrer privaten Reproduktion nötig sind. Hierdurch sind sie abhängig von einem Produktionsprozess geworden, der sich gegen sie entwickelt und ihre gesellschaftlichen Beziehungen kommandiert. Sie müssen für das Kapital arbeiten, das ihnen ihren gesellschaftlichen Bezug entzieht, weil Geld ihre einzig wirkliche gesellschaftliche Beziehung ist und weil sie schlicht Geld für ihren Lebensunterhalt brauchen. Nach den Interessen und Notwendigkeiten des Kapitals entwickelt sich die Welt, weil und solange es die Lebensbedingungen der Menschen durch sein Geld bestimmt. Das war das Thema der letzten Sendung. Und das ist längst auch das Thema für viele Menschen, die darüber diskutieren und nachdenken, wie man dem entgegenarbeiten kann. Die Diskussion ist überschrieben mit dem Begriff solidarische Ökonomie, einem Begriff, der zunächst nur ausdrücken soll, dass eine Ökonomie, in der die Menschen einander in ihrer Arbeit und Lebenshaltung bestärken, sich zwangsläufig gegen den Kapitalismus ausrichten muss. Um diese Diskussion soll es heute gehen, also darum, inwieweit und auch wie weit dem Kapitalismus schon dadurch entgegengetreten wird, dass die Menschen zu ihrer Versorgung und Entwicklung solidarische Verhältnisse einfordern und eingehen.
Dass gesellschaftliche Solidarität die Menschen wirklich weiterbringt, ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es zunächst erscheinen mag. War doch die bürgerliche Gesellschaft selbst schon als eine solidarische Gesellschaftsform gegründet worden. Der Kapitalismus feiert sich doch selbst immer wieder als Partnerschaft, als Arbeits- und Sozialpartnerschaft. Was hatte den Kapitalismus nur dazu bestimmt, die bürgerliche Gesellschaft dazu gebracht, sich gegen die Menschen zu richten, ihr Leben über ihre ökonomischen Beziehungen zu kommandieren und Wirtschaft als eine Art Diktatur des Sachzwangs zu betreiben? Ist da etwas falsch gelaufen oder übersehen worden? Und was war mit den bisherigen Solidaritätsbewegungen der Genossenschaftsbewegung der 20er und 50er Jahre oder der alternativen Bewegung der 70er und 80er Jahre? Ein einfacher Anspruch auf Solidarität, eine solidarische Aktivität reicht offensichtlich nicht aus, um eine menschliche Gesellschaft herzustellen. Wie sollte sie dann in der Lage sein, eine unmenschliche Gesellschaft zu überwinden? Und die Frage bleibt, was dann? Was macht diesen Begriff aus und was könnte sich durch Solidarität entwickeln?
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst. Wir gehen auch zuletzt, Buenos Dias, Messias. Auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Bei einigen leidigen Themen lehnen wir's reden ab. Und leider gibt's nicht viel, das noch nicht gesagt hat. Ich nach kurzem beknackt war, wie der Papst da, der zu matt war, um mehr zu sagen, als Jingle zu seinem Abziehbild.
Oder ein paar Singles hinterm Namensschild.
Doch ich weiß, Image ist nichts und scheiß auf alle, die bekannt sind. Im Land sind zu viele Promis, die nicht bei Verstand sind.
Zu viele Homies, die noch nicht am Strand sind.
Am Rand sind zu viele Gaffer, deren Augenblicke so leer. Sie wollen noch mehr helfen, fallen sie. Alle Denker lallen sehen, ich seh die ganzen Ranker in Museen halt stehen. Sie werden kommen und geht. Alles nur Gesichter im Zeitgeschehen. Der Club der Toten Dichter stimmt mir nicht versöhnlich. Ich werde weitergehen und lebe lieber ungewöhnlich.
Yeah.
Ja, ich lebe lieber ungewöhnlich.
Yeah.
Mein Wort drauf.
Denn das hier geht an alle unsere Widersacher, Wichtigmacher, Kacksocker, Motherfucker, Hosenkacker, Altlatte, nimm mal satte Jammerlappen, die wie Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Platten zu beraten. Die ganzen Abklemmer flach, welche Spatenlecker, wir sind eure Rattenfänger,
autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Titel Sarkophag, wären die Idioten euer eigenes Grab. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Denn wenn ich dir in deiner Welt nichts sagen kann, wozu dann all diese Fragen, Mann? Anscheinend interessiert es dich ja doch, was der Typ so treibt und mit wem er was macht und wo er bleibt, dass sowas Mitgefühl ist, glaub ich kaum.
Aber
ich fürchte fast, ich bin ein lebender Albtraum.
Müllredender Abschaum, der dich ständig disst.
Daher nenn ich dich nur Wichser, der du bist. Die ganze Pisse, die dein Leben durch meine Wehen spült, verursacht Risse und mein Herz unterkühlt. Auch da meine Liebe wasserdicht und meine Seele kugelsicher, macht ihr Stricher, wenn ihr kein Stich mehr. Ich bin euer Richter und Henker, ihr Wanker. Nach mir kommt nichts mehr.
Denn das hier geht an alle unsere Widersacher, Wichtigmacher, Kacksocker, Motherfucker, Hosenkacker, Aalglatte, nimmer satte Jammerlappen, die wir Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Platten zu beraten. Die ganzen Abklemmer flach, welcher Spatendenker, wir sind eure Rattenfänger,
autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Typ im Sarkophag,
während die Idioten euer eigenes Grab graben.
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Staubige Hände, zerknitterten Karten, von draußen kommen Fremde, die aufs Ende des Gewitters warten. Vom Piano klingt dasselbe Lied wie immer und Frauen verkaufen Liebe auf den Zimmern. Dichter Rauch macht die Luft zum Schneidenblick, mit einem Seitenblick erkenne ich dich im Dämmerlicht und was ich sehe ist hämmerlich. Falscher Ort, falsche Zeit, diese Stadt ist zu klein für uns zwei. Der Himmel weit, kein Mensch weit und breit, 20 Schritte entfernt, trennt dich von mir die Ewigkeit. Während ich dir in die Augen schaue, merke ich, du ziehst, höre, wie du schießt, bleib noch stehen und seh dir zu, wie du sie dann für immer schließt. Du Luce. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Was also ist solidarische Ökonomie? In Wikipedia wurde der Begriff folgendermaßen umschrieben.
Solidarische Ökonomie ist ein Sammelbegriff für Formen des Wirtschaftens, die sich an sozialen, demokratischen oder ökologischen Zielsetzungen orientieren. Vor allem in Europa und Lateinamerika existieren Modelle und Konzepte der Beschäftigung, in denen Arbeit auf der Grundlage von solidarischer Ökonomie organisiert werden soll. Auch in Deutschland existieren Projekte, die solidarische Ökonomie praktizieren. Unter der Bezeichnung solidarische Ökonomie fallen differente theoretische und praktische Ansätze, die folgende Ziele gemeinsam haben: kritische Grundhaltung gegenüber neoliberalen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Ansätzen, positive Bezugnahme auf den Begriff der Solidarität, Rückbindung einer auf sich selbst bezogenen Ökonomie an soziale und ökologische Zusammenhänge. Zu den Projekten solidarischer Ökonomie zählen beispielsweise selbstverwaltete Betriebe, alternative Tausch-, Umsonst- und Handelsnetzwerke, alternative Wohnungsunternehmen und zunehmend soziale Unternehmen. Es sind verschiedene neue soziale Bewegungen entstanden. Dort engagieren sich Menschen gegen die Folgen des globalisierten Kapitalismus, gegen Ausgrenzung, Marginalisierung, Prekarisierung, Arbeitslosigkeit und Armut. Sie schließen sich kooperativ zusammen und versuchen den Aufbau einer anderen Ökonomie.
Was das alles konkret heißen kann, hat sich auf dem letzten Kongress der solidarischen Ökonomie in Wien vom 20. bis 22. Februar in 99 Veranstaltungen gezeigt. Da kamen alle zu Wort, die in diesem Sinne nachdachten oder bereits tätig waren. Aktivistinnen und Aktivisten, Forscher, Künstler, sozial Engagierte und theoretisch Interessierte. Die Themen betrafen alles, was bisher in linken Gruppierungen zusammengetragen worden war. Gesellschaftliches Eigentum, die Genderproblematik, Arbeitskollektive, Genossenschaften für Wohnungen, Konsum und Reproduktion, landwirtschaftliche Initiativen der Ernährungssouveränität, wie zum Beispiel La Via Campesino, und ganz praktische Selbstversorgungseinrichtungen wie Umsonstläden, Arbeitsbörsen und Selbstmanagement, also das, was man hier Ich-AGs nennt. Auch arbeitskontrollierte Produktionen in Lateinamerika und Spanien, Regionalwährungen und Wissensplattformen wurden diskutiert. Es ist unmöglich, alle diese Ansätze hier zu besprechen, aber ich will doch einige nach typischen Kriterien sortiert herausgreifen, die immerhin zeigen können, was durch Solidarität durchaus auch schon unter den bestehenden Bedingungen an Verbesserungen erbracht werden kann im Vergleich zu den Einrichtungen, die ausschließlich auf Kapital und Konkurrenz begründet sind. Alleine schon dadurch, dass Denk- und Aktionsformen genutzt werden, die sich nicht der ausschließlichen Privatheit des Verwertungsprozesses unterwerfen. Daran lässt sich vielleicht ermessen, was die Bruchstellen der herrschenden Gesellschaftsform sind. Ich will aber damit nicht behaupten, dass es sich schon hier um Keimformen einer anderen Gesellschaft oder gar um Alternativen zum Kapitalismus handeln würde. Es lässt sich aber immerhin an einfachen Formen kollektiver Aktionen im Arbeiten, Wohnen und der Bildung zeigen, wie unwirtschaftlich der Kapitalismus inzwischen selbst funktioniert. Schon die Isolationszellen bürgerlicher Existenz, die Separation von allgemein genutztem Raum und Vorrat oder Ressource zeigt, wie teuer schon die Trennung ist, die Aufspaltung der Nahrungsmittelbeschaffung in konkurrierenden Märkten, die Werbung, Lagerung und Vernichtung für überschüssige Produkte, die Zergliederung und Modularisierung der Arbeits- und Bildungsinhalte, die Apartheid der Karrieren und Ersatzbefriedigungen und anderes mehr. Solidarische Ökonomie greift diese Problematik auf und sucht nach Alternativen. Ich habe die Diskussion auf 4 Gesichtspunkte runtergebrochen, nach welchen solidarisches Wirtschaften zumindest vorteilhafter für das Zusammenleben von Menschen ist als die herrschenden Gewohnheiten der Privatexistenz.
Erstens, ökonomische Vorteile durch Solidarität bieten zum Beispiel Wohnungsgenossenschaften, Reproduktionsgenossenschaften, Genossenschaftsbanken bzw. Banken für Mikrokredite, Zeitbanken, Kochgesellschaften, Wissensplattformen, Food Coop oder auch die Tafeln, an welchen verfallene Lebensmittel verteilt werden. Hier wird offenbar, dass die solidarische Organisation alltäglicher Notwendigkeiten eine Synergie erbringt, die sich von selbst rechnet. Und die Menschen, die rechnen müssen, können sich darin sinnvoll verbinden und verbünden. Es wird hierbei allerdings eine gesellschaftliche Funktion durch persönliches Engagement, durch unbezahlte Arbeit ersetzt. Die Armutsgrenze kann gesenkt und unsichtbarer gemacht werden und der Staat gewinnt durch erspartes Geld, das ihm für die Finanzierungen der Kapitalwirtschaft verfügbar ist. Und darauf muss er ja spekulieren. Außerdem schläfern Vorteile auch ein. Wer sie genießt, lässt sich leichter zufriedenstellen und integriert sich eher in Lebensverhältnisse, die weiterhin auf Ausbeutung und Verwertung beruhen. Man sieht, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft ist jeder Vorteil in der Bewirtschaftung zugleich ein politischer Nachteil in der Geldeinteilung.
Zweitens. Sinnvollere Produktivität durch Solidarität erstreben Initiativen zu einer Ernährungssouveränität, wie zum Beispiel La Via Campesina, zu einer genossenschaftlichen Energiewirtschaft, selbstverwaltete Betriebe, Mietshaussyndikate oder eine lizenzfreie Software-Community, die sich auch als Gesellschaftsmodell, als sogenannte Peer-to-Peer-Produktion verstehen will. Die Arbeit wird hier selbst unmittelbar als Ort solidarischer Lebensgestaltung genommen, als wirtschaftliche Lebenseinheit, die allerdings bedingungslos verstanden wird. Arbeit ist daher aus den arbeitenden Personen heraus begründet und wird ohne Rückbeziehung auf die politische Realität einer Gesellschaft oder sogar als Ersatz derselben aufgefasst. Der oder die Arbeitende ist zugleich im Kreis der Konsumenten eingebunden, lebt in der Welt der Konsumenten und ist gern gesehen, weil er oder sie dort nützlich ist und darin eine eigene Rolle hat.
Das verschafft sicherlich für eine bestimmte Zeit eine besondere Genugtuung und das ist wohl auch der Grund für die Mehrleistung, die hier meist umsonst aufgebracht wird. Sobald solche Arbeitsbeziehungen aber in wirklichen gesellschaftlichen Verhältnissen von Produktion und Konsumtion übergehen, lässt sich auch diese Nützlichkeit nach wie vor nur durch Angebot und Nachfrage bestätigen und wird von daher auch wieder Gegenstand des Gütertauschs mit all seinen logischen Implikationen werden. Schon Wikipedia beweist, dass sich durch Nutzinteressen wie von selbst Nutzerverfügung herausstellt, welche die Schranken der Nutzbarkeit bestimmen muss. Genauso erging es auch vielen ursprünglich selbstorganisierten Betrieben und Landwirtschaften. Solidarität wurde zur Beschwörungsformel für Freiarbeit, das heißt Umsonstarbeit.
Und in den meisten selbstverwalteten Betrieben hat sich irgendwann wohl oder übel die betriebswirtschaftliche Kalkulation durchsetzen müssen, die dann mehr oder weniger stringent auch wieder die Produktivität bestimmte. Was an gesellschaftlichen Bedingungen nicht vorhanden war, zum Beispiel Ausbildung, Versicherung, Vorleistung und so weiter, das musste meist unreflektiert und ganz nebenbei beigetragen werden.
Willkommen in der Realität, egal wo du dich bewegst, was du machst, wohin du gehst, spürst du nicht, wie sie dich sehen, Schritt für Schritt, Tag und Nacht, sie wissen, was du redest, verdammt, denn wenn sie wollen, zapfen sie dein Telefon an. Dein Profil ist gespeichert mit allem, was du magst und du fragst verdammt nochmal, wer hat denen das gesagt? Du selbst, durch eBay, Google und Amazon, MySpace, E-Mail und hundertmal anderswo. Zahlen mit Karte, Kredit oder auch EC und sie können dein halbes Leben auf dem Kontoauszug sehen. Willkommen im System, du hast zwar niemals dahinter geguckt, trotzdem haben sie dein digital Fingerabdruck, willst du untertauchen, sieht das schlecht aus, denn sie können dich jetzt auch erkennen, am Netz haut Scan per Cam, die an jeder Ecke steht und sich ein Bild macht, bald steht da eine MG, die jeden killt, der nicht ins Bild passt. Deutschland 2007, das ist Stasi Reloaded. Für jeden aggressiven Schläger gibt der Staat hier ein Vorbild. Oder er gibt ihm einen Schlagstock und Helm. Und neben Polizisten werden noch Soldaten gestellt, damit das Volk dann auch wirklich vor dem Demonstrieren Angst hat. Überwacht durch Wasserwerfer, Tornados oder Panzer. Der Anfang war der Einsatz in Heiligendamm. Der ist als Warnung zu verstehen, wie es weitergeht im Land. Sie wollen sich legitimieren mit ein paar getarnten Cops, die Bilder produzieren, die man braucht vom schwarzen Block. Und wenn sie Demonstranten ausziehen, würgen oder fesseln, kannst du wetten, da steht nichts in der bürgerlichen Presse. Und die Politik tut so, als steht sie unter Zugzwang, verschärft alle Gesetze und schäuble die als Buhmann. Doch das Vorgehen gegen alle Genossinnen im Land macht doch rein zumindest klar, sie haben offensichtlich Angst. Ich nehm den Basie in die Hand und schlag die Kamera kaputt.
Ich jage lachend die Pro7, sende Anschalt in die Luft. Mach die Druckerpresse platt im Springer Verlag.
Die Redaktion kriegt ihren Bullshit in den Hintern gejagt. Ich hack mich in den Server von Microsoft.
Dann wird jeder im Zentralbankrechner eingeloggt. Unsere Wut hat sich lange genug aufgestaut. Jetzt wird alles eingerissen und neu aufgebaut. Aufgebaut. Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, macht kaputt, was dich kaputt macht.
Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, macht kaputt, was dich kaputt macht.
Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, macht kaputt, was dich kaputt macht.
Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, macht kaputt, was dich kaputt macht.
Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, macht kaputt, was dich kaputt macht. Alles, was dich abfuckt, alles, was dich krank macht, macht kaputt, was dich kaputt macht.
Drittens. Soziale Beziehungen durch Solidarität entstehen zum Beispiel durch die gemeinsame Befassung mit einem kritischen Nahrungs- und Kulturkonsum, durch die Kommunebewegung, Theater gegen Unterdrückung oder durch Schenkökonomie. Die persönlichen Betroffenheiten werden auf diese Weise vergemeinschaftet und ermöglichen ein vertiefendes Verständnis in die persönliche Lebenslage der Menschen und verhelfen zu persönlicher Emanzipation, die in die gesellschaftlichen Beziehungen hineingreift. Von daher können solche Veranstaltungen einer gesellschaftlichen Veränderung förderlich assoziiert sein, diese aber niemals ersetzen.
Viertens, Gemeinschaftsökonomie durch Solidarität zu erreichen, versuchen Initiativen für Regionalwährung, Komplementärwährungen, Arbeitswertscheine, Arbeitsbörsen, Innovationen der Infrastrukturen. Es geht hier um den Ausgleich von Ungerechtigkeiten des kapitalistischen Systems durch die Bildung einer an sozialer Gerechtigkeit orientierten Gemeinschaft. Der Grundgedanke ist, dass die Bewertung von Besitz durch eigene Arbeitsbeiträge zu ermitteln ist und sich hieraus eine dementsprechende Güterverteilung, also eine gerechte, menschliche Gemeinschaft ergeben könne. Eine Art Mitgliedschaft in dieser Gemeinschaft ermögliche einen Sozialausgleich durch offene Bewertungssysteme der Beitragsleistungen in Form von Arbeit oder Geld.
Aber eine Gemeinschaft begründet sich nicht als menschliches Lebensverhältnis, sondern durch einen Zweck, an welchem Menschen zusammentreffen. An diesem lässt sich alles bewerten, was sie in dem so bestimmten Verein tun und treiben. Im Unterschied zu solchen solidarischen Gemeinschaften geht es in einem gesellschaftlichen Lebensverhältnis aber um die Stellung der Menschen zu ihren Lebensbedingungen. Es ist der Umgang mit ihrer Geschichte, das Verhältnis zu ihrer Natur, ihrem Verhältnis zur Arbeit, zu ihrer Kultur, ihrem Reichtum und ihrer Selbsterhaltung. Die gesellschaftliche Vermittlung ist hier das Ausdrucksmittel dieser Verhältnisse. Geld zum Beispiel der Wertausdruck eines Reichtums, der auf einer Arbeitsteilung beruht, welche Wertausdruck einer Klassengesellschaft ist, weil sie die Menschen in Geldbesitzer und Abhängige spaltet. Auf all dies reflektiert die Gemeinschaftsökonomie nicht.
Solange aber Menschen arbeiten müssen, nur um Geld zu verdienen, solange ihre Arbeit, also ihre Ohnmacht gegenüber dem Geldbesitz geschuldet ist, kann ein Sozialausgleich durch Geldanteile nur über dieses Verhältnis hinwegtäuschen. Sozial gemeinte Währungssysteme können gesellschaftlichen Reichtum unter dieser Bedingung gar nicht richtig verteilen. Der Geldbesitz selbst ist ungerecht, weil er unrichtig ist, weil er sich eben aus der Abhängigkeit von Geld speist und Geld, das als Zahlungsmittel auftritt, zum Medium einer eigenständigen Abstraktionsmacht bestimmt.
Lora München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Hey, dass die Welt verrückt ist, das weiß ich genau, das sehe ich jeden Abend in der Tagesschau.
Bleiberecht für alle und zwar auf Dauer.
Leicht allerdings wird die Integrationskraft des Kapitalismus unterschätzt. Die solidarische Ökonomie hat viele Konzepte, die richtige Gedanken für den Überwindungsprozess einer kapitalistischen Gesellschaft enthalten. Vieles davon wird auf dem Weg in eine demokratische Wirtschaft gut sein. Aber sie ist noch nicht auf diesem Weg, solange sie die Wirtschaftsform der gesellschaftlichen Arbeit nicht auch gesellschaftlich angreift, solange sie sich also nicht politisch zur herrschenden Wirtschaft verhält. Was aus alternativen Projekten unter kapitalistischen Bedingungen werden kann, hat man schon zur Genüge erfahren. Kaum gelingt der alternative Lebensraum und hat die Aufbaukräfte absorbiert, da wird er auch schon zu einer Nische, worin politischer Widerstand durch die Kameradie einer vergemeinschafteten Privatwirtschaft ersetzt wird. Der nette Weg in eine alternative Ökonomie kann die Kritik der politischen Ökonomie nicht ersetzen, wie auch die Gemeinschaft keine wirkliche Gesellschaft sein kann. Er ist lediglich der Versuch, eine verbesserte Ausgangslage zu finden, wie man überall im Kapitalismus immer auch Alternativen finden oder erfinden kann. Aber die Kritik der politischen Ökonomie ist die Kritik einer politischen Grundbedingung der bürgerlichen Lebensverhältnisse, die Kritik des Rechts auf Auspressung der Besitzlosen, die Kritik des Privatbesitzes, also der privaten Verfügung über gesellschaftlich gebildetes Eigentum. Und Gesellschaft besteht aus weit mehr als aus den Mitgliedern einer Genossenschaft oder eines alternativen Unternehmens oder einer organisierten Arbeiterschaft. Gesellschaft ist nicht eine Ansammlung von Menschen zu einem Zweck, sondern weit mehr als die bloße Summe ihrer Teile.
Es ist nichts daran auszusetzen, wenn jemand seine eigene Lage verbessern will. Noch dazu, wenn er oder sie sich dabei auf andere Menschen in prekärem Lebenslagen bezieht. Doch ein Anspruch auf Solidarität lässt sich daraus nicht ableiten. Es ist wohl auch das Ausgangsproblem bei der Konstruktion einer solidarischen Ökonomie, dass der Kapitalismus einerseits nicht durch Solidarität per se angegriffen ist, andererseits aber nur angreifbar wird, wenn der Widerstand aus der Kultur einer menschlichen Verbundenheit heraus erfolgt.
Armut erzeugt Isolation, Identitätsstörung, Neid und Hass und anderes, was sich von jeder gesellschaftlichen Beziehung eher entfernt, als sich darauf zurückzubeziehen oder gar besinnen zu können. Das größte Problem der Armut ist, dass die gesellschaftlichen Bedrängnisse in ihrer ganzen Stringenz erfahren werden, nicht aber Gesellschaft als Grundlage ihrer Wirklichkeit. Der Arme erkennt sich lediglich als gesellschaftliches Objekt, nicht als eben solches Subjekt. Das unterscheidet vor allem die Billiglöhner und Arbeitslosen von den noch in die durchschnittliche Preislage eingegliederten Arbeiter und Angestellten. Aber das Proletariat wird zunehmend arbeitslos und zum Zeitarbeiter.
Ein solidarisches Wirtschaften als solches ist für die Betroffenen nicht sonderlich verlockend, solange sie Wirtschaft nur mit Gelderwerb gleichsetzen können. Der Kapitalismus schafft sich seine treuesten Anhänger gerade bei denen, die sich durch ihr soziales Elend am meisten von ihm erhoffen, bei den Besitzlosen, deren Not oft die Kraft zu einem Widerstand übersteigt, deren Not ihm die Grundlage für seine Glücksversprechungen ist und deren Unwissen und Ungewissheit ihm zur Ausbeutung ihrer Lebenslage dient. Im sozialen Elend herrscht das Gegenteil von Solidarität. Der Existenzkampf bis aufs Messer und zugleich das Buhlen um jeden Euro, der Neid auf die Macht der Herrschenden, das Gefühl, nichts mehr wert zu sein.
Von daher geht hier der Widerstand leicht in die falsche Richtung. Gegen die noch Schwächeren, in denen man sein eigenes Elend richtig hassen und sich darin selbst unbetreffbar machen kann, gegen die Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe, die weniger Existenzrecht haben sollen als der in seiner Existenz permanent Bedrohte. Rassismus und Verachtung sind verschmolzen mit einem Antikapitalismus, der nur noch als Nationalismus und Reaktion auftritt, als Veredelung des eigenen Elends, als Gewalt eines absurden Selbstwerts. Um dem Kapitalismus etwas entgegenzusetzen, das die Probleme der Armut aufgreift und doch nicht reaktionär ist, muss man sich deshalb auf eine Art Umgang mit Armut einlassen, eine Art Armutsverwaltung zum Ausgang nehmen und Perspektiven schaffen für ein Leben jenseits der Selbstverleugnung. Hierfür sind die Gedanken zu einer solidarischen Ökonomie durchaus wichtig, wenn sie nicht in einer gehobenen Linken verbleiben. Wenn auch nur Teile davon realisierbar sind, so schaffen die doch Erleichterungen gegen den Frust in isolierten Lebensräumen und von daher auch ein Minimum an Freiheit für den Kopf, für neue Verbindungen und neue Gedanken. Auch die bloße Erfahrung von Solidarität hilft aus den zirkulären Selbstwahrnehmungen des Elends heraus und macht reaktionäres Bewusstsein unnötig.
Aber das ökonomische Prinzip, das die Gedanken zu einer solidarischen Ökonomie enthalten, ist wirtschaftlich desillusionierend. Innerhalb des Kapitalismus bringen solidarische Einrichtungen außer ihren guten Erfahrungen vor allem Ersparnisse in der Sozialvorsorge, wenn sie nicht mit der Aufstockung der Sozialleistungen verbunden sind. Sie würden die Sozialmisere verewigen und variable Kapitalanteile mindern, die sich das produzierende Kapital einfach einsparen kann. Sie würde sich als Öl, nicht als Sand im Getriebe der Kapitalverwertung erweisen und die großen Probleme verschärfen, während sie die kleinen mindert. Solidarische Ökonomie wird teilweise bald sicher als staatstragendes Prinzip ähnlich aufgegriffen, wie es längst in den USA der Fall ist. Dort laufen auch Wohltätigkeitsprogramme, die aus Werbemitteln getragen werden und wozu Bürger und Unternehmungen auch verpflichtet sind. Einiges an Solidaritätsstiftungen, wie zum Beispiel die berühmt gewordene Tafel der Armen, ließe sich auch darin unterbringen.
Totalstmögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil es klar macht.
Einige Vorstellungen von solidarischer Ökonomie beruhen auf Überlegungen des Sozialphilosophen Fridtjof Bergmann, der allerdings weniger auf Solidarität und Ökonomie, denn auf neue Arbeitstechnologie abgezielt hatte. Er greift die Unwirtschaftlichkeit der anachronistischen Arbeitsformen richtig auf, schließt hieraus aber nicht auf die Wertform der Arbeit, sondern auf neue inhaltliche Änderungen des Arbeitsprozesses und ist sich dabei auf eigensinnige Art einig mit den Überlegungen, die man sich auch im Management der Arbeit macht. In seinem neuesten Buch »Neue Arbeit, neue Kultur« schreibt er:
Es ist eine Tatsache, dass die Fabriken, wie wir sie heute kennen, auf geradezu absurde Weise ineffizient sind. Innovativere und ideenreichere Ingenieure werden das jederzeit bestätigen und sie meinen dabei keine Kleinigkeiten. Nein, sie meinen damit die grundlegendere, sozusagen archetypische Tatsache, dass wir immer noch kilometerlange Fließbänder haben und entlang dieser Fließbänder hunderte von einzelnen Robotern, die im Grunde nur eine einzige, eng begrenzte Funktion erfüllen. Für viele Ingenieure erscheint dies heute plump und offensichtlich überholt. Die Planung kleiner Produktionswerkstätten wird also nicht nur von der neuen Arbeit vorgeschlagen.
Dieser Trend zeichnet sich längst auch in den Großkonzernen und den staatlichen Empfehlungen zu den sogenannten Ich-AGs ab, wodurch man die Arbeitslosigkeit zu mindern und die Sozialkasse zu entlasten versucht. Auch große Unternehmen haben erkannt, wie vorteilhaft es sein kann, klein zu sein, Produktionen und Dienstleistungen auszulagern und von Spezialisten übernehmen zu lassen. Renault zum Beispiel baut in Rumänien ein Auto, das alle westlichen Standards erfüllt und nur 5.000 Euro kostet. Bei der Produktion setzt man nur wenige Roboter ein, man konzentriert sich auf das Wesentliche, vereinfacht die Produktionsschritte und kombiniert die handwerklichen Fähigkeiten der Arbeitskräfte mit flexiblen Hightech-Verfahren. So kann man sich den Veränderungen von Märkten schneller anpassen, in Kundennähe produzieren und sorgt für die Beschleunigung der Auftragslage und Auftragsentwicklung. Nach Ansicht von Bergmann ist die Zeit der Riesenunternehmungen vorbei und damit wird er recht haben. Allerdings wissen die das auch selbst. Längst ist die Umstrukturierung in Gang, die Fridtjof Bergmann als Ausweg aus der Repression, als neue Arbeitskultur anpreist, wenn er meint:
Ein Aspekt für die alten Industrien besonders schmerzlich, für die neuen Industrien jedoch besonders vielversprechend sind.
Er besteht kurz gesagt darin, dass die machtvollen, sich gegenwärtig entwickelnden Technologien ganz eindeutig auf der Seite der neuen Unternehmen sind, während sie genauso eindeutig die alten und großen Unternehmen benachteiligen. Was sind die drei modernen Erscheinungsformen der Technologie mit der größten Signalwirkung für Modernität? Viele würden wohl darin übereinstimmen, dass es das Internet, das Mobiltelefon oder der Laptop sind. Wenn wir auch nur einen Augenblick nachdenken, so wird sofort deutlich, dass alle drei dezentrale Strukturen fördern.
In der Tat, es hat sich was getan im Industriebereich. Es entstanden mobile Fabriken, die sich per Baukastensystem aus vielen Einzelelementen zusammenstecken und ebenso schnell ab- wie aufbauen lassen können. In verschiedenen Größen und je nach Bedarf an verschiedenen Orten. Mit Plug and Produce können damit Unternehmen sich rascher als bisher an Veränderungen im Markt anpassen, preiswerter produzieren und eine kostengünstige Logistik zum Kunden realisieren. Auch hat die kapitalistische Überproduktion das ihre getan, um die Absatzwerbung zu befördern und einen neuen Nutzen zu bieten, den Kunden als Community einzubinden und mit ihren Trends auf dem Laufband ihrer Produktion zu halten. Doch alles, was hier als neue Arbeit und neue Kultur beschrieben wird, ist das, was der Kapitalismus selbst als Erneuerung nötig hat. Immer schon war es die Konkurrenz auf den Absatzmärkten, die das Kapital an der Verfeinerung und Entwicklung der Bedürfnisse ihrer Kunden interessiert hat. Und immer war es die Kostenkalkulation der Arbeit, die neue Technologien hervorgebracht hatte. Der Kapitalismus hatte also schon immer die Inhalte neuer Entwicklung erzeugt, die durch seine Wertform nur beschränkt wurden. Er war schon längst der Produzent eines Fortschritts, den er immer zugleich durch seine Verwertungsinteressen einschränken, auf das Resultat seiner Spekulation reduzieren musste, um damit existieren zu können. Er war und ist sein eigener Totengräber, der nur deshalb noch nicht selbst gestorben ist, weil immer noch und immer mehr Menschen für ihn sterben.
Es geht nicht um alternative Inhalte in der kapitalistischen Produktion. Diese ergeben sich immer, wo Menschen frei über ihre Arbeit und ihr Leben verfügen können. Es geht darum, dass die Menschen daran genau an der Stelle gehindert werden, wo sie selbst etwas davon haben könnten, wenn das damit erwirtschaftete Mehrprodukt nicht in einen Risikomarkt verscherbelt und verspekuliert werden würde, sondern der Entwicklung von Individuum und Gesellschaft gleichermaßen zugute käme. Es geht nicht um eine weitere Verbesserung des kapitalistischen Produktionsverhältnisses, sondern um die Überwindung seiner Form, der Formbestimmung des ganzen kapitalistischen Lebensverhältnisses, um die Aufhebung seiner Wertform.
Die Gedanken der solidarischen Ökonomie stehen bewusst im Widerspruch zum Solidaritätsverständnis der Gewerkschaften. Traditionell setzen die Arbeitsleute auf das Potenzial ihrer Arbeitskraft, um mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten zu erzielen. Durch Streik, mit dem sie drohen können, sind immer wieder Verbesserungen ihrer finanziellen Lage und Zeitbelastung zu erreichen, die so lange anhalten, wie das Kapital auf ihre Arbeitskraft angewiesen ist und dieses kompensiert, indem es die Produktpreise erhöht. So haben sich die Reallöhne dabei seit mindestens 3 Jahrzehnten nicht verbessert, eher verschlechtert, die Arbeitszeit wurde wieder verlängert und die Arbeitslosigkeit ist permanent gestiegen. Die Lage insgesamt hat sich beträchtlich verschlimmert. Mit den Fortschritten der Automation und dem Weltmarkt der Arbeitskräfte wird die Abhängigkeit des Kapitals von der konkreten Arbeitskraft immer geringer. Auch die Gewerkschaften müssen daher umdenken und vor allem erkennen, dass es nicht mehr um einzelne materielle Errungenschaften gehen kann, dass das Kapital letztlich mit ihnen machen kann, was es will. Und das will es auch und wird es immer wollen.
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst. Wir gehen auch zuletzt, Buenos Dias, Messias. Auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
bei einigen leidigen Themen lehnen das Reden ab. Und leider gibt's nicht viel, das noch nicht gesagt hat. Ich nach kurzem beknackt war, wie der Papst da, der zu matt war, um mehr zu sein als Jingle zu seinem Abziehbild.
Oder ein paar Singles hinterm Namensschild.
Doch ich weiß, Image ist nichts und scheiß auf alle, die bekannt sind. Im Land sind zu viele Promis, die nicht bei Verstand sind.
Zu viele Homies, die noch nicht am Strand sind.
Am Rand sind zu viele Gaffer, deren Augenblicke so leer. Sie wollen noch mehr helfen, fallen sie. Alle Denker lallen sehen. Ich seh die ganzen Wanker in Museen halt stehen. Sie werden kommen und gehen. Alles nur Gesichter im Zeitgeschehen. Der Club der Toten nicht, das stimmt mir nicht versöhnlich. Ich werde weitergehen und lebe lieber ungewöhnlich.
Yeah.
Ja, ich lebe lieber ungewöhnlich.
Yeah.
Mein Wort drauf.
Denn das hier geht an alle unsere Widersacher, Wichtigmacher, Cocksocker, Motherfucker, Hosenkacker, Altlatte, nimm mal satte Jammerlappen, die wie Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Karten zu beraten. Die ganzen Abklemmer flach, welche Spatenlecker, wir sind eure Rattenfänger,
autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Typ im Sarkophag,
sehen die Idioten euer eigenes Grab.
Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nicht an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nicht an.
Denn wenn ich dir in deiner Welt nichts sagen darf, wozu dann all diese Fragen, Mann? Anscheinend interessiert es dich ja doch, was der Typ so treibt und mit wem er was macht und wo er bleibt. Dass sowas Mitgefühl ist, glaub ich kaum.
Aber
ich fürchte fast, ich bin ein lebender Albtraum.
Müllredender Abschaum,
der dich ständig disst. Dabei nenn ich dich nur Wichser, der du bist. Die ganze Pisse, die dein Leben durch meine Wehen stühlt, verursacht Risse und mein Herz unterkühlt. Doch da meine Liebe wasserdicht und meine Seele kugelsicher, macht ihr Stricher bei mir kein Stich mehr. Ich bin euer Richter und Henker, ihr Wanker. Nach mir kommt nichts mehr.
Denn das hier geht an alle unsere Widersacher, Wichtigmacher, Kacksocker, Motherfucker, Hosenkacker, Aalglatte, nimmer satte Jammerlappen, die wir Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Platten zu beraten. Die ganzen Abklemmer flach, welcher Spatendenker, wir sind eure Rattenfänger.
Autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Typ im Sarkophag.
Während die Idioten euer eigenes Grab graben.
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Staubige Hände, zerknitterten Karten. Von draußen kommen Fremde, die aufs Ende des Gewitters warten. Vom Piano klingt dasselbe Lied wie immer. Und Frauen verkaufen Liebe auf den Zimmern. Dichter Rauch macht die Luft zum Schneiden weg. Mit einem Seitenblick erkenne ich dich im Dämmerlicht. Und was ich sehe, ist jämmerlich. Falscher Ort, falsche Zeit, diese Stadt ist zu klein für uns zwei. Der Himmel weit, kein Mensch weit und breit. 20 Schritte entfernt, trennt dich von mir die Ewigkeit. Während ich dir in die Augen schaue, merke ich, du ziehst. Höre, wie du schießt, bleib noch stehen und seh dir zu, wie du sie dann für immer schließt. Du Lucia. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt.
Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt.
Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt.
Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Das Ende des Klassenkampfs hat sich bereits auf eine perfide Weise ergeben. Das Kapital beutet nicht nur die Arbeit aller Länder aus, sondern auch den Steuerzahler im eigenen Land. Durch uneinbringliche Staatsverschuldung macht es seine Bürger für alle Zukunft pflichtschuldig. Zum Bürgen seiner Kapitalwirtschaft, dessen Abhängiger er in aller Regel als Arbeitskraft ist, Das ist der Teufelskreis von Verschuldung und Pflichtschuldigkeit. Solange der besteht, wird sich der Kapitalismus als Feudalkapitalismus fortbestimmen. Die Bürgerinnen und Bürger zu Leibeigene durch ihre Geburt in der Region einer nationalen Hoheitsmacht, von der ein großer Anteil ihrer Lebenskraft aufgezehrt wird. Und dies geschieht nicht in einem Land, sondern international. Mit der Aufhebung des Klassenkampfs sind die Klassen nicht untergegangen. Sie bestehen durch dasselbe Feudalverhältnis fort, durch welches der Klassenkampf unmöglich geworden ist, indem sich die Ausbeutung verallgemeinert hat zum Feudalverhältnis von Staat und Steuerzahler geworden ist.
Klassenkampf ist aber auch gar nicht mehr nötig. Und schon gar nicht nötig ist eine Arbeitsmacht, ein Arbeiter- und Bauernstaat oder gar eine Diktatur des Proletariats. Nötig ist, was auch möglich ist, der politische Kampf gegen die Formbestimmungen des Kapitals, gegen Privatrecht und Spekulation und vor allem die generelle Verweigerung gegen die Machtstrukturen des kapitalistischen Systems. Die Lebensgrundlagen werden für die Menschen allgemein knapper, umso nötiger der Widerstand, der Generalstreik und die politische Durchsetzung einer demokratischen Erwirtschaftung des gesellschaftlichen Reichtums. Möglich ist eine Widerstandskultur, die sich gegen die ganze Kapitalkultur stellt und sie zugleich durchsetzt mit den Lebensinhalten der Menschen, denen sie gar nicht mehr gewachsen ist. Der Kampf gegen die Rechtsformen der kapitalistischen Ökonomie muss von allen Menschen geführt werden und wird nur dann gewerkschaftlich organisierte Arbeiter und Angestellte wie Randständige, Arbeitslose und Ausgegliederte, Künstler und Selbstständige vereinen, wenn er kulturell verstanden wird, wenn allgemein begriffen ist, dass alle Momente des Kapitalismus das Fortbestehen von Mensch und Natur bedrohen. Nicht neue Arbeitsformen müssen hierfür erfunden werden, sondern die gesellschaftliche Gestaltung der alten muss endlich durch Menschen hergestellt werden, die über ihre Produkte, über deren Produktion und deren Gebrauch verfügen wollen. Nicht neue politische Organisationen müssen geschaffen werden, sondern die bestehenden Organisationsformen der Kommune und Länder müssen für eine Politik genutzt werden, die nicht abstrakte Macht repräsentiert, sondern aus den Notwendigkeiten der Bevölkerung delegiert ist.
In diesem Sinn greifen viele Vorstellungen von einer solidarischen Wirtschaft durchaus in die Grundlagen einer Widerstandskultur, besonders da, wo sie selbst kulturell aktiv sind, wie zum Beispiel als Theater der Unterdrückten, Ressourcenkritik, Entmonetarisierung, Wissensproduktion, Vernetzungsforum, Gemeinwesensentwicklung und Kooperation und anderes. Aber im Sinn einer Widerstandskultur werden sie nur dann wirklich zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse beitragen, wenn sie zur Verweigerung gegen die aktuelle Formation des Feudalkapitalismus und zur Erneuerung der Lebensverhältnisse der Menschen verhelfen. Es wird eine reine Gemeinwirtschaft nicht das Ziel solcher Veränderung sein können, weil diese einen äußerlichen Zweck hat und lediglich eine Reduktion von Wirtschaft auf ihre Reproduktion ist. Es müssen alle vorhandenen Chancen zu einem wirklichen gesellschaftlichen Verhältnis der Menschen, wie es schon in den bestehenden Verhältnissen vorhanden ist, genutzt werden, indem die Gesellschaft der Menschen sich politisch über ihre wahren Inhalte klar wird und ihnen eine ihnen entsprechende Form gibt.
Ein großes Missverständnis sehe ich in den Diskussionen um solidarische Wirtschaft, in einem Begriff von Emanzipation, worin persönliche Emanzipation mit der Befreiung der Gesellschaft vom Kapitalismus gleichgesetzt wird. Eine Gesellschaft kann man nicht vom Kapitalismus befreien, weil sie selbst kein Subjekt sein kann. Und eine emanzipierte Person kann nur ein bürgerliches Subjekt meinen, das seine Selbstverwirklichung vollendet, das also sein Selbst und seine Selbstbezogenheit uneingeschränkt umsetzen kann. Eine Gesellschaft freier Egozentriker ist so solidarisch, wie die Bürger eben auch heute schon sind. Ein jeder dient dem anderen, um sich selbst zu dienen. Die gesellschaftliche Veränderung muss aber dahin gehen, dass die Menschen als Individuen gesellschaftlich werden, dass sie sich über ihr gesellschaftliches Werden in ihrer Individualität und über ihre gesellschaftliche Kraft als Individuum bewusst sind. Das verlangt die Erkenntnis einer Identität persönlicher und gesellschaftlicher Lebensinhalte, die in der bürgerlichen Gesellschaft in einer Form existieren, worin das Private und das Gesellschaftliche geradezu vertauscht sind. Das erscheint dann so, als ob jeder Mensch wie ein Nichts auf die Welt kommt und dann damit beginnen muss, sich seine Persönlichkeit zurechtzustricken und das Spiel zu erlernen, worin ein jeder seines Glückes Schmied sein soll. Doch er selbst ist schon ein gesellschaftliches Produkt und hat daher von vornherein gesellschaftliche Substanz, nicht nur durch seine Zeugung oder Geburtsstätte, sondern auch durch den vorhandenen Reichtum, in den er geboren ist. Er hat von vornherein alle Rechte hierauf, das Recht auf Bildung, Wohnung, Kultur und Existenz. Wenn dies alles schon durch Geldeinkommen bestimmt und beschränkt wird, so ist das eine menschliche Demütigung, die unerträglich ist. Und wenn Kapital und Staat zukünftige Generationen schon vor ihrer Geburt verschuldet, so ist es eine Ungeheuerlichkeit von Gewalt gegen zukünftiges Leben, eine kulturelle Katastrophe. Gesellschaft ist die Lebensform der Menschen, und an ihrer Form kann man erkennen, wie weit die Menschen überhaupt mit sich und ihrer Sache gekommen sind. Was als Sachzwang erscheint, ist daher lediglich das Unvermögen der Menschen, ihre Sache als die ihre zu erzeugen. Dies zu erreichen, muss der Sinn menschlicher Emanzipation sein. Und genau das ist es, was die politischen Repräsentanten der repräsentativen Demokratie gar nicht begreifen können, weil sie nur die Zwänge des Kapitals und die Existenznotwendigkeiten der Bürger vor Augen haben. Gesellschaft ist kein Gemeinwesen, sondern der geschichtliche Zustand des menschlichen Reichtums, also das, was die Menschen in ihrer Geschichte zustande gebracht haben und woraus sie ihre weitere Geschichte bestimmen. Die Grundprobleme der Menschheit, ihre Arterhaltung und Fortentwicklung, ihre Kultur als Beziehung zu ihrer Natur, ihre Reproduktion und Produktion müssen eine Form bekommen, die bisher noch nicht erreicht wurde, wiewohl alle Substanzen hierfür vorliegen. Ein Gemeinwesen lässt sich als Gesellschaftsform nur so begreifen, dass es die Inhalte der Geschichte adäquat darstellen kann. Obwohl das konkrete Gemeinwesen, die Kommune, der Ausgangspunkt praktischer Veränderungen sein muss, können die Potenzen der Geschichte nur richtig aufgegriffen werden, wenn sie international begriffen sind, als internationale Kommune der Menschheit. Es wird also weitergehen in der Sendereihe von der Volksherrschaft des Kapitals zur demokratischen Erwirtschaftung des gesellschaftlichen Reichtums. Ich will mich in den nächsten Sendungen damit auseinandersetzen, durch welche Wirtschaftsform dies möglich sein kann, wie die Kapitalwirtschaft durch eine Vertragswirtschaft abgelöst werden kann, wie sich das Privatrecht zu einem gesellschaftlichen Menschenrecht formalisieren könnte und was das hieraus resultierende Arbeitsverhältnis dann auch wirklich wäre. So, das war's für heute. Ihr könnt wie immer die Sendung nochmal hören auf der Website kulturkritik.net oder auch das Skript hierzu lesen. Bis zum nächsten Mal, denn also tschüss.